Saulus, der die Jünger des Herrn immer noch mit großer Wut verfolgte und sie mit dem Tod bedrohte, ging zum Hohenpriester und erbat sich Schreiben an die Synagogen von Damaskus. Die Briefe würden ihn bevollmächtigen, Männer und Frauen aufzuspüren, die Anhänger des neuen Weges waren, und sie gefesselt nach Jerusalem zu bringen. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, strahlte plötzlich ein Licht aus dem Himmel. Es blendete ihn von allen Seiten, sodass er zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte: »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?« fragte er. »Ich bin Jesus, den du verfolgst«, erwiderte dieser. »Steh jetzt auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst.« Die Männer, die ihn auf der Reise begleiteten, standen sprachlos da. Sie hörten zwar eine Stimme, sahen aber niemand. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete seine Augen, doch er konnte nichts sehen. Man musste ihn an der Hand nach Damaskus führen. 3 Tage lang war er blind und aß und trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr in einer Vision. »Hananias«, sagte er. »Ja, Herr«, antwortete dieser. »Steh auf und geh in die gerade Straße, in das Haus von Judas«, befahl ihm der Herr. »Frage dort nach einem Saulus von Tarsus. Er betet nämlich und hat in einer Vision einen Mann namens Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehen könnte.« »Herr«, entgegnete Hananias, »ich habe von vielen Seiten gehört, wie viel Böses dieser Mann deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und auch hier ist er von den Hohenpriestern bevollmächtigt, alle zu verhaften, die deinen Namen anrufen.« Doch der Herr sagte: »Geh nur hin, denn gerade ihn habe ich als Werkzeug für mich ausgewählt. Er soll meinen Namen bei Nichtjuden und ihren Königen genauso bekannt machen wie bei den Israeliten. Ich werde ihm zeigen, wie viel er nun für meinen Namen leiden muss.« Da ging Hananias in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte: »Saul, mein Bruder, der Herr hat mich geschickt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist. Du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden.« Im selben Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Dann aß er etwas und kam wieder zu Kräften.
Guten Morgen, frohes neues Jahr. Die Deko ist ja wirklich beeindruckend hier. Die ist nicht von uns, die ist vom Kabarett. Und es ist so cool, dass wir hier sein dürfen, an diesem Ort. Ich bin 1989er Jahrgang im April geboren, also noch vor dem Mauerfall. Allerdings in Wuppertal in NRW, wo der Mauerfall nicht so große Wellen geschlagen hat, dass es sich jetzt essentiell in meiner Biografie wiedergespiegelt hätte. Wo warst du am 9. November 1989, als die Mauer überraschend geöffnet wurde und es auf einmal Reisefreiheit für die Bürger der DDR gab? Was hast du gemacht? Vielleicht warst du noch nicht geboren, aber manche von uns glaube ich schon. Was hast du gemacht? Viele haben den Mauerfall, eine friedliche Revolution und deutsche Wiedervereinigung damals kaum glauben können und als ein Wunder erlebt, etwas, das einfach nicht möglich schien und dann doch wirklich wurde. Und natürlich ist durch die Wende nicht alles perfekt geworden und manches nicht mal besser und trotzdem ist es ein Wunder. Ich habe mich später in meinem Leben angefangen, mit dieser Wende zu beschäftigen, wie man den Zeitraum von ungefähr einem Jahr nennt, zwischen Mai 1989 und März 1990, wo die Volkskammer gewählt wurde. Und die Wende wurde von Teilen der DDR-Bürgerbevölkerung angestoßen durch gewaltfreie Initiativen, Proteste und Demonstrationen. Und ich habe ein Buch gelesen, die Chronik der Wende, unglaublich trockenes Buch, eigentlich nicht zu empfehlen. Jeder Tag in der ganzen Zeit wird in so einem kurzen, nüchternen Sachtext beschrieben, was da alles passiert ist, politisch und so. Irgendwie war das mein Zugang, das mal zu lesen. Und als ich zum 9. November kam, wo die Grenzübergänge geöffnet wurden, ist mir beim ersten Mal, als ich das gelesen habe, sind Tränen gekommen. Und ich habe das gestern nochmal gelesen in der Vorbereitung, mir sind wieder die Tränen gekommen. Und ich bin echt nicht der emotionalste Typ. Und dieses Buch ist auf jeden Fall nicht emotional. Und mir ist aufgegangen, es ist die Bedeutung des Ereignisses, die mich bewegt. Und wir sind hier, ich bin hier, viele von uns, weil zwei deutsche Staaten eine Wende hingelegt haben. Ich bin hier, weil dieses Wunder passiert ist. Und heute schauen wir uns eine große Wende im Leben eines der wichtigsten Menschen des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung an. Sein Name ist Paulus. Und diese Predigt ist Teil unserer Predigtreihe, die bewegende Geschichte einer Bewegung. Die haben wir im letzten Jahr schon gehabt und setzen wir jetzt fort. Und unser Ausschnitt heute beschreibt die berühmteste Bekehrung, also Lebenswende der Kirchengeschichte. Und für den Autor der Apostelgeschichte ist sie so wichtig, weil folgenreich, dass sie gleich dreimal in seinem Bericht über die Anfänge der Kirche vorkommt. Hier zum ersten Mal. Meine Predigt besteht aus drei Teilen heute. Teil 1, eine große Wende. Teil 2, viele kleine Wenden. Und Teil 3, die größte Wende. Eine große Wende, viele kleine Wenden, die größte Wende. Teil 1, eine große Wende. Unser Text steigt ein mit den Worten: Saulus, der die Jünger des Herrn immer noch mit großer Wut verfolgte und mit dem Tod bedrohte. Offensichtlich ist was vorher passiert. Wenn ihr euch nicht an die Predigtreihe bisher erinnern könnt oder nicht da wart oder den Text noch nicht gelesen habt, lasst mich euch helfen. Saulus ist schon vorher begegnet. Es ist ein hebräischer Name und die gleiche Person, die auch Paulus genannt wird, was einfach sein griechischer oder römische Version seines Namens ist. Und durch diesen Paulus gab es später einen enormen Ausbreitungsschub des christlichen Glaubens. Durch ihn kam die gute Nachricht von Jesus, das Evangelium, nach Europa. Er war der Mann in der frühen Kirche, der wie kein anderer dafür zuständig war, dass Menschen von Jesus erfuhren, die vorher noch keine Juden gewesen waren. Und er war wie kein anderer dafür begabt. Er war außerhalb von Israel aufgewachsen, in der heutigen Türkei, in einem Ort namens Tarsus geboren, der damals ein Zentrum der griechischen Kultur war. Und er war gleichzeitig Sohn frommer jüdischer Eltern und Schüler des legendären Rabbiners Gamaliel zu der Zeit und wird dann Anhänger der Glaubensrichtung der Pharisäer, die radikal um ein untadeliges Leben aus Gottes Augen bemüht waren. Er war also in beiden Welten aufgewachsen und konnte deshalb besonders gut in beiden Welten arbeiten und Menschen gewinnen und die Brücke schlagen. Diesen begabten Mann mit unglaublichem Potenzial treffen wir hier noch als eifrigen Befolger des jüdischen Gesetzes und radikalen Juden an. Dieser Saulus, lesen wir, verfolgte die Jünger des Herrn, das heißt die ersten Christen, die Jesus als Herrn folgten und an ihn glaubten. Und da steht immer noch: mit großer Wut und bedrohte sie mit dem Tod. Andere Übersetzungen habe ich gefunden, die sagen, er schnaubte immer noch Drohung und Mord. Und das bringt die Emotionalität der ganzen Sache noch besser rüber. Das Wort, das hier dahinter steckt, wird sonst verwendet, wenn Raubtiere einen Körper zerfleischen. Ihr müsst euch das mal vorstellen, so ein Raubtier mit seinem Gebiss greift so einen Körper an und zerrt da so lange rum, bis es ein Stück Fleisch rausgerissen hat. Das ist das Wort, was hier steht. Er wird als Raubtier dargestellt. Warum? Warum ist er so drauf? Kurz nach der Kreuzigung von Jesus gab es in Jerusalem wundersame Erscheinungen und Wunder. Leute, die vorher schon Jesus nachgelaufen sind, fingen an, glaubwürdig von seiner Auferstehung von den Toten zu reden und dass er jetzt einen Heiligen Geist geschickt hat, den alle bekommen können, die an Jesus als Sohn Gottes glauben und dass sie dadurch Gott selbst als Vater haben können. Für die religiöse Elite, die Pharisäer und Paulus, sind das empörende Aussagen, die nicht zu dem Gott passen, den sie in ihren heiligen Schriften kennengelernt haben. Das, was die Leute da verbreiten, ist falsch und schädlich. Es bedroht die Existenz des jüdischen Glaubens und des Volkes. Nämlich, einerseits ist es religiös, zersetzt das den Glauben, und andererseits, wenn da ein Mensch behauptet, Herr der ganzen Welt zu sein, dann ist das ein Affront gegen den römischen Kaiser. Und die römischen Truppen sind Besetzer des Landes. Und wenn die das rausfinden, dass hier so eine kleine Revolte am Laufen ist, dann wird alles in dem, was sie bis jetzt kennen, politisch dem Erdboden gleichgemacht. Diese neue Lehre ist eine Gefahr und muss beseitigt werden. Die Anhänger dieser neuen Lehre betonen aber sehr stark, wie alles, was neu zu sein scheint, schon in den alten Schriften angekündigt war und dass es nur eine Erfüllung von lang gehegten Hoffnungen ist, was jetzt passiert ist. Sie sehen sich nicht als neue Glaubensrichtung, sondern als Fortsetzung der einen kontinuierlichen Geschichte Gottes mit seinem Volk. Sie wollen keine neue Sekte oder keine eigene Religion errichten und gründen. Sie brauchen nicht mal einen eigenen Namen dafür, um sich abzugrenzen. Sie wollen einfach Jesus folgen. Deswegen nennen sie sich, sie sind auf dem Weg. Das können und wollen Leute wie Paulus aber nicht verstehen und so entsteht Zorn und Hass. Und zwar nicht nur kurz aufflackernder Zorn, der dann wieder verpufft, sondern der Wunsch nach Ausrottung, der sich erst legt, wenn das Ziel erreicht ist. Saulus überwindet dafür bürokratische Hindernisse. Also er macht eine Initiativbewerbung bei dem obersten Führer seiner Leitung und sagt, ich möchte gerne nach Damaskus, weil da gibt es auch noch Leute und die müssen auch noch vom Weg abgebracht werden sozusagen. Und überzeugt sein Oberhaupt davon, dass es sinnvoll ist und bekommt die Erlaubnis. Und er reist 250 Kilometer nach Norden, das heißt ungefähr eine Woche Reisezeit, um dann da so richtig aktiv zu werden. Verhöre, Verhaftungen, für eine Weile da bleiben und dann mit Gefangenen wieder 250 Kilometer zurück. Das hat er vor sich. Und zum Ende dieser strapaziösen Reise, tagsüber, Mittelmeerraum, warm, müsst ihr euch vorstellen, ist erschöpft, fast da, das Ziel ist schon in Sichtweite. Man bereitet sich auf das vor, was da kommt, nimmt nochmal die letzte Kraft zusammen, fokussiert sich auf den Auftrag, schwört sich ein mit seinen Leuten für Gott. Und dann, bam! Vers 3. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, strahlte plötzlich ein Licht aus dem Himmel. Es blendete ihn von allen Seiten, sodass er zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich stelle mir das so vor, das ist Helligkeit, so hell wie in die Sonne zu gucken. Man muss den Blick abwenden, aber überall, wo man hinguckt, ist es auch noch hell. Und die Augen macht man schon zu, hält noch die Hände vor die Augen, es ist immer noch hell. Was ist hier los? Das ist eine Stimme, klar, verständlich, persönlich. Wer redet da mit mir? Was ist hier los? Und dann sagt diese Stimme, warum verfolgst du mich? Hä? Saulus spürt dieses Licht, diese Stimme. Das ist nicht normal. Das ist was ganz Besonderes. Und ich kann dem nicht entkommen. Das muss Gott sein, der das macht. Nur er kann das. Wer bist du? Herr, fragt er. Und die Antwort, ich bin Jesus, den du verfolgst. Die Herkunft dieses Lichts und die Stimme, das muss Gott sein. Und das ist Jesus? Jesus bremst Saulus hier aus, dieses Raubtier. Als ob man mit dem Auto gegen eine Betonwand fährt. Saulus ist konfrontiert mit einem enormen Problem für sein Weltbild. Ganz vieles, was er bisher über Gott glaubte, scheint falsch zu sein. Stell dir vor, der, auf den du dich verlassen hast und bei dem du sicher warst, für ihn zu kämpfen und alles zu geben, um seine Liebe und Anerkennung zu bekommen, diesen Gott hast du gründlich missverstanden. Er will das gar nicht und es ist sogar falsch. Alles falsch und umsonst, worauf mein Leben bisher ausgerichtet war. Oh Mann, das muss man erstmal verarbeiten. Und wenn du nicht an einen Gott glaubst, ist es vielleicht schwer nachzuvollziehen. Aber auch du hast ein Weltbild und Überzeugungen, wie die Welt funktioniert, was wichtig ist, was nicht. Auch du richtest dein Leben auf etwas aus. Stell dir vor, du findest heraus, dass das, worauf du dein ganzes Leben ausrichtest, ganz anders ist, als du dachtest. Vielleicht profitierst du, lebst du durch deine Leistungsfähigkeit oder durch die Beziehung, die geben dir Sicherheit, die du hast. Und du merkst, die sind nicht das, auf was ich mich wirklich verlassen kann. Oder ganz anders. Es könnte vielleicht für dich so sein, als ob du auf einmal merkst, es ist kein Zufall, dass es mich gibt. Es ist dem Universum nicht letztlich egal, ob es mich gibt. Oder meine Bedeutung und mein Wert misst sich nicht an dem, was ich leiste und hinterlasse, sondern steht unabhängig davon fest. Das muss man verdauen. Und vielleicht ist das der Grund, warum er anschließend für 3 Tage blind ist. Wenig Ablenkung und Hilfe dabei, das zu realisieren. Saulus hat hier ein übernatürliches Erlebnis. So beschreibt es der Text und es kommen ja auch noch weitere vor. Je nachdem, was du über die Möglichkeit von Übernatürlichem denkst, macht das für dich wenig Sinn und wirkt unglaubwürdig. Dann ist das Teil deines Weltbildes, dass es sowas nicht geben kann und alles anders erklärt werden kann. Und vielleicht irrst du dich da. Lukas, der Autor, erzählt es bewusst so und es war damals nachprüfbar. Er beschreibt, dass es Zeugen dafür gab. Das war nicht nur die Halluzination eines Einzelnen bei einem Sonnenstich. Das war das Erlebnis einer Gruppe und wir lesen mit leicht unterschiedlichen Wahrnehmungen der ganzen Situation. Die sehen das anders als er. Und so ist das bei Zeugen immer, bei richtigen Zeugen. Es macht Polizisten skeptisch, wenn die Geschichten haargenau gleich sind. Saulus ganzes Leben nach diesem Moment zeigt, was da war und dass da etwas war. Es braucht etwas Enormes, um einen Menschen so zu verändern, 180 Grad. Albert Einstein hat dazu gesagt, es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Was Saulus hier erlebt, ist eine Offenbarung. Das heißt, jemand gibt sich zu erkennen, zeigt sich, erscheint. Und Jesus zeigt sich hier in diesem Fall, wie er ist. Anders als gedacht. Und Gott ist ja unsichtbar und weiß, dass wir deswegen Hilfe und Infos über ihn brauchen, um uns nicht so kolossal zu irren, wie Saulus das getan hat. Er hat sich uns deswegen in der Bibel beschrieben und ist selbst Mensch geworden, um sich uns auf eine Weise zu zeigen, die wir verstehen können. Und für Saulus macht er hier eine besonders große Show und stellt sich ihm persönlich vor. Lass uns noch mal genauer hinschauen, wieso brauchte Saulus diese Wende in seinem Leben? Wie, auf welche Weise war er auf dem falschen Weg? Und wir haben hier einige Anhaltspunkte im Text. Er verfolgte die Jünger des Herrn, das heißt, die des Weges sind. Und Jesus nimmt das persönlich. Er sagt ihm, du verfolgst gerade Gott selbst, mich. Und das muss Saulus überrascht haben, weil er ja dachte, die zu verfolgen, die sich gegen die wahre Religion gerichtet hatten. Und Saulus hat sich durch dieses Ereignis tief angestoßen, damit beschäftigt, was es bedeutet, Gott zu verfolgen. Und er kam zur Erkenntnis, dass jedes Leben, das nicht für Jesus gelebt wird, ein Leben gegen Gott ist. Es gibt da keine neutrale Zone, merkt er. Er schreibt in seinem Brief an die Kolosser 1, Vers 21 und 22, können wir es lesen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Das Problem, beschreibt Saulus selber, ist, dass er Feind Gottes war, ohne es zu wissen. Und genau das erkennt er auch als Problem jedes Menschen, der Böses tut. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir uns dazu zählen. Unser geistliches Problem als Menschen ist nicht, dass wir Gott ignorieren, sondern dass wir ihn bewusst oder unbewusst bekämpfen. Wir wenden uns aktiv gegen seinen Einfluss in unserem Leben und trauen uns mehr zu als ihm und setzen auf uns selbst als Retter und Herren unseres Lebens. Und das gilt für religiöse Leute genauso wie für religiöse. Wir pflegen eine einseitige Feindschaft gegen Gott. Und weil das unsere Situation ist, braucht jeder von uns eine große Wende in seinem Leben. Jesus hat bereits die Lösung dafür möglich gemacht und uns mit Gott versöhnt, wie wir im Kolosserbrief gesehen haben. Er hat eine große Wende für Saulus möglich gemacht, durch seinen Tod am Kreuz und dadurch, dass er ihn persönlich ausgebremst und auf den richtigen Weg gebracht hat. Und das ist das Beste, was Saulus passieren konnte. Wir sehen Saulus als veränderten Mann nach diesem Ereignis. Wir können im Text sehen, er geht eng mit Gott ins Gespräch. Wahrscheinlich fragt er Gott, hört, betet an, dankt ihm, sehnt sich nach weiteren Infos, irgendwie weiß er noch gar nicht so viel. Er sehnt sich nach Vergebung seiner Fehler. Er merkt, ich habe echt viel falsch gemacht und stellt sich die Frage, aber wie geht's jetzt weiter? Nachdem ich mein Leben ganz darauf ausgerichtet hatte und das als falsch sich erwiesen hat, was jetzt? Und es kommt zu einem neuen Verhältnis zur Gemeinde. Er hat diese Begegnung mit Hananias, die schauen wir uns gleich noch an, und dann einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Er wird aufgenommen von denen und verbringt Zeit mit den Leuten, die er töten wollte. Und er bekommt eine neue Bestimmung für sein Leben, einen Auftrag, etwas, worauf sich sein Blick und Energie richten können. Er soll Zeuge sein für alle Nationen von diesem Herrn, dem er hier begegnet ist. Er soll dahin gehen, wo Jesus noch nicht bekannt war. Und genau das werden wir dann im Laufe der Predigtreihe noch ein bisschen entdecken, wie er das genau macht. Diese Geschichte hier ist eine der krassesten Bekehrungsgeschichten, also Lebenswenden, die ich kenne. Und so etwas ist möglich. 180 Grad sind möglich. Das muss nicht bei jedem so extrem sein, aber es kann. Gott kann. Punkt 2, Teil 2. Viele kleine Wenden. Neben Saulus gibt es ja noch eine andere Person im Text, die von Gott angeredet wird. Erstaunlich gibt es einige Parallelen. Hananias ist ein Christ aus Damaskus. Auch er macht eine Wende in dem Text durch, keine so große wie die von Saulus, aber doch eine mit großen Folgen. Wir schauen uns mal beide im Vergleich an. Saulus wird von Gott angesprochen. Beide spricht Gott persönlich in ihren normalen Situationen an. Saulus ein bisschen heftiger. Und er erlebt auch eine heftigere Reaktion auf Gottes Ansprache. Er wird dann blind und so weiter. Weil er extrem auf dem falschen Weg war und noch nicht mit Jesus in Kontakt gekommen. Und vielleicht auch, weil er diese Deutlichkeit braucht. Saulus muss nachfragen, wer da überhaupt ist, redet und hört dann zu. Saulus gehorcht Jesus dann sofort, als er es verstanden hat, muss aber manches noch verdauen. Hananias ist ein bisschen anders. Hananias kennt Jesus und er kennt, wer mit ihm redet, aber er zögert das umzusetzen, was Gott von ihm möchte, ganz anders als Saulus. Er sagt, Herr, ich habe gehört, und sein Einwand verrät seine Angst, verfolgt, verhaftet und eingesperrt und schließlich Märtyrer zu werden. Sich dem persönlich auszuliefern, der einen verfolgt, ist tatsächlich eher eine verrückte Geschichte, die Gott da von ihm verlangt. Und es ist nachvollziehbar, dass er da nochmal einen Vorwand äußert, einen Einwand. Aber was steckt denn hinter diesem Einwand? Irgendwie ist es ja auch seltsam, dass er sagt, Gott, du, der du eigentlich alles weißt, ich habe da noch eine Info, die du anscheinend nicht bekommen hast. Dieser Typ, so, der ist ziemlich böse und das kannst du doch eigentlich nicht wirklich von mir wollen, dass ich das jetzt mache. Was können Gründe für seine Reaktion sein? Da könnte sein zu wenig Vertrauen in Gott oder da könnte Angst sein. Da könnte aber auch Überheblichkeit sein. Dieser Saulus, zu dem gehe ich nicht. Der ist es nicht wert. Oder was der getan hat, der hat das gar nicht verdient. Der ändert sich eh niemals. Vielleicht kennst du solche Gedanken. Und für Gott gibt's, zeigt der Text auch hier, gibt's keinen zu schwierigen Fall. Wer ist für dich so ein Saulus? Trump? Ein Gangster-Rapper? Sklavenhändler? Dein Arbeitskollege? Bei wem ist es unglaublich unwahrscheinlich, dass er sich ändert oder dass er anfängt, an Gott zu glauben? Was ist so ein richtig schwieriger Fall? Dadurch, dass für Gott nichts unmöglich ist, brauchen wir nicht mehr in solchen Kategorien zu denken. Wie wahrscheinlich es ist, dass Punkt, Punkt, Punkt anfängt, an Gott zu glauben. Gott macht es einfach. Eine andere Motivation von Hananias könnte sein Angst oder Minderwertigkeitsgefühle. Saulus war so ein Typ Mensch, der andere manchmal ungesunden Respekt einflößt. Er ist brillant, ein Leiter, ein Mitglied der Elite und extrem gut ausgebildet. Und viele Christen scheuen sich, mit so jemandem über Gott zu reden. Und diese Einstellung zeigt nur, dass wir immer noch zu viel von uns selbst und unserem Handeln erwarten und zu wenig von Gott. Wir haben eine begründete Hoffnung, können die haben, dass jeder glauben kann, dass es keinen zu schweren Fall gibt, weil es nicht auf uns ankommt, sondern jeder Mensch, der anfängt, an Jesus zu glauben, ist eh ein Wunder. Das ist bei jedem anderen so und bei uns selber auch. Gott räumt seine Einwände aus und Hananias aber ging hin, sagt der Text. Es ist eine kleine Wende, eine von denen, die wir manchmal täglich brauchen. Das christliche Leben besteht aus diesen kleinen Wenden, aus einem täglichen zu Gott umdrehen, immer wieder. Zum Beispiel, ich habe aus den Augen verloren, was dir wichtig ist, Gott, und wie ich mein Umfeld lieben kann. Oder ich habe aus dem Blick verloren, was du für mich getan hast und wer ich deswegen bin. Oder ich habe aus dem Blick verloren, dass du für mich kämpfst und habe selbst für mich gekämpft, aus Angst zu kurz zu kommen. Oder ich habe aus dem Blick verloren, dass du dich gut kümmerst und habe mir Sorgen auf eine Weise gemacht, die dir nicht gerecht wird als liebender Vater. Oder ich habe aus dem Blick verloren, was für dich und deswegen für mich wirklich wichtig ist und habe meine Zeit mit Unwichtigem verschwendet. Wir dürfen jedes Mal umkehren und uns daran erinnern lassen, wer Gott ist und Jesus weiter auf seinem Weg nachfolgen. Hananias befolgte den Auftrag und trug damit zur geistlichen Geburt eines der krassesten Vertreter der Christenheit bei. Ihm wurde eindrücklich vor Augen gestellt, dass Gottes Gnade jede Vergangenheit überwinden kann. Und es verlangt Mut, Menschen aufzusuchen, die unserer Meinung nach wohl kaum für Jesus offen sein werden. Vielleicht warst du es ja selbst nicht. Doch vielleicht braucht jemand ebenfalls jemanden wie dich, der sich ihm zuwendet. Ich finde es faszinierend zu sehen im Text, der veränderte Hananias hat seine Angst verloren und sie ist durch Liebe besiegt worden. Er kommt zu Saulus und redet ihn an und jetzt kommt's: Bruder Saul. Lasst uns das mal checken, was da steht. Er begrüßt den Erzfeind der Gemeinde als Bruder. Das war nicht eine alltägliche Anrede damals, sondern wirklich was Besonderes. Das sind liebevolle Worte der Aufnahme und Annahme für jemanden, der das in dem Moment auf jeden Fall nicht verdient hat. Der gefürchtete Fanatiker wird in der Familie aufgenommen. Er, der wahrscheinlich für den Tod von Freunden und Bekannten von Hananias verantwortlich war, der bekommt diese Schuld vergeben. Er bekommt eine neue Identität und mit der redet Hananias ihn an. Mein Bruder, weil wir beide Kinder des allmächtigen Gottes sind, durch das, was Jesus für uns getan hat. Wow, das ist stark. Ich bin einer ähnlichen Geschichte begegnet, die ich euch kurz vorlesen möchte, von einer Frau Ursula Link, die hat sie erlebt. Die ist ein bisschen aktueller als die, aber ähnliches. Der Titel ist: Ich habe dem Mörder meiner Tochter vergeben. Gott gibt Kraft zum scheinbar Unmöglichen. In der Neujahrsnacht 2000 kam meine Tochter Steffi, 16 Jahre alt, von einer Feier nicht mehr nach Hause. Sie wurde auf brutalste Weise ermordet. Ein Mann, der zur Sadomaso-Szene gehörte, stach sie mit einem Messer nieder. Er entblößte sie dann, missbrauchte sie mit dem Messer und schnitt ihr am Ende den gesamten Bauchraum auf. Für meine jüngere Tochter Nadine, damals 14 Jahre alt, und mich war das Leben danach furchtbar und unerträglich. Seit 1992 war ich alleinerziehend und hatte mit dem Glauben nicht viel zu tun. Ein Jahr nach diesem Ereignis unternahm Nadine einen Selbstmordversuch, weil sie das Geschehene nicht mehr ertragen konnte. Sie wurde gerettet, verbrachte dann einige Zeit in der Jugendpsychiatrie und begann aus ihrer großen seelischen Not heraus, sich selbst mit Rasierklingen zu verletzen. Wenn das Blut floss, ging es ihr vorübergehend besser. Im November 2002 waren wir beide an einem Punkt tiefster Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit und gingen zu einer Freundin, weil wir einfach nicht mehr weiter wussten. Sie sagte uns: Ich weiß nicht, wie ich euch helfen kann, aber ich kenne jemanden, der es kann. Und dann erzählte sie uns von Jesus Christus. An diesem Tag übergaben Nadine und ich unser Leben Jesus. Er schenkte uns dann Begegnungen mit vielen Christen, die uns in unserer Not beistanden, von Gottes Liebe erzählten und mit uns über die Bibel sprachen. Es ging uns von Tag zu Tag und von Woche zu Woche besser. Ich wurde von schwersten Depressionen geheilt und bekam wieder Lebensmut. Auch Nadine erholte sich langsam. Ich ließ mich taufen und ein Jahr nach mir ließ auch Nadine sich taufen. Wir beide erfuhren sehr viel innere Heilung. Jesus hat uns ein ganz neues Leben mit viel Liebe und Freude geschenkt. Der Mörder meiner Tochter war nach dem Verbrechen schnell gefasst worden. Aufgrund der Grausamkeit der Tat wurde er zu lebenslänglicher Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. In einem langsamen inneren Prozess, der Jahre dauerte, machte Jesus mir deutlich, wie wichtig es ist, zu vergeben. Eines Tages war ich so weit, dass ich sagen konnte: Herr Jesus, ich vergebe diesem Mann aus vollem und ganzem Herzen. In diesem Moment durfte ich erfahren, dass ich noch einmal freier und heiler an meiner Seele wurde. Im Februar 2009 besuchte ich den Mörder meiner Tochter im Gefängnis. Er war schwer an Krebs erkrankt. Ich konnte ihm sagen, dass ich ihm vergeben habe und dass auch Gott ihm vergeben möchte. Der Mann bat mich darum, mit ihm zu beten, was ich dann auch tat. Unter Tränen übergab er sein Leben Jesus Christus und 14 Tage später starb er. Wow, das kann Gott tun. Teil 3, die größte Wende. Wir hatten die deutsche Wende, die von Saulus, die von Hananias und jetzt schauen wir uns die größte Wende an, die es jemals gegeben hat. Ein Ereignis, das so viel verändert hat wie kein anderes jemals zuvor. Das Leben von Jesus hier auf der Erde, sein Tod und seine Auferstehung, das ist dieses Ereignis. Ohne Jesus hätte es diese anderen Begebenheiten nicht gegeben, auch die, die wir gelesen haben, nicht. Ohne Jesus würden wir jetzt nicht hier sitzen, weil es keine Kirche gäbe. Stellt sich die Frage, was genau denn durch ihn alles anders geworden ist. Und die kurze Antwort ist unsere Beziehung zu Gott. Aus Feindschaft kann Frieden werden. Die Bibel beschreibt die Beziehung von Gott und Menschen anfangs als innig, bis die Menschheit sich von Gott abgewandt hat. Und so sah es bis zu Jesus zwischen Gott und Menschen aus. Dadurch, dass Jesus selbst Mensch wurde, konnte er stellvertretend für alle anderen Menschen die Beziehung zu Gott wiederherstellen, weil er der einzige Mensch war, der das wirklich, wirklich wollte und konnte, weil er gleichzeitig auch Gott war. In Jesus wendet sich die Menschheit Gott zu, weil sich zuvor Gott der Menschheit zugewendet hat. In Jesus wendet sich die Menschheit zu Gott zu, weil sich Gott der Menschheit zugewendet hat. Dir zugewendet hat, nicht einer anonymen Menschheit. Jesus hat Frieden geschaffen für jeden, der an ihn glaubt. Wer das versteht, vollzieht gerade die größte Wende seines Lebens. Das ist ein Bild des Textes. Es gibt noch ein weiteres. Nicht nur Feindschaft und Frieden, sondern auch Christen als die, die auf dem Weg sind. Es ist ein treffendes und ich finde schönes Bild, weil es zeigt, wie prozesshaft das Leben als Christ ist. Dass man immer unterwegs ist, nie fertig, bis man im Himmel ankommt. Es ist ein Weg. Es ist ein Weg jemandem hinterher, der vorangeht. Jesus, der schon dort ist, wo wir hinkommen wollen. Es ist ein Weg, genau. Und dieses Bild beschreibt schon ein Prophet 700 Jahre vor Jesus, nämlich Jesaja. In Kapitel 53 sagt er, wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Und das ist ein Verweis aufs Kreuz, als man noch gar nichts davon wissen konnte. Das ist unser Werkszustand, den er hier beschreibt. Jeder geht seinen eigenen Weg und verläuft sich im Labyrinth des Lebens. Und wir als individualistische Kultur sind ein Meister darin, unseren Weg selbst zu suchen. Nicht unbedingt zu finden, aber zu suchen. Ich merke das bei mir selbst. Ich habe voll meinen eigenen Kopf, wenn Angelina und ich mit dem Fahrrad unterwegs sind in der Stadt, dann fahren wir ja hintereinander, so, damit es nicht so einen Stress im Verkehr gibt. Da muss einer vorfahren und einer nachfolgen. So. Ja, und manchmal fährt meine Frau vor und nicht da, wo ich langfahren würde. Und das löst enormes Unwohlsein in mir aus. Und manchmal folge ich dann trotzdem und manchmal auch nicht. Dann fahre ich einfach woanders her. Das gibt dann richtig Stress. Und die Bibel zeigt uns, das ist das Problem, nämlich dass wir unseren Weg selbst gehen, aber auch, dass unsere selbstgewählten Wege nicht dahin führen, wo wir eigentlich hin wollen. Unsere tiefsten Sehnsüchte kann nur Gott stillen. Der einzige Weg zu ihm ist der Weg Jesus hinterher. Und dafür brauchen wir manchmal eine Wende, ein Umdenken. Vielleicht für dich, wenn du noch gar nicht an ihn folgst, eine große zum ersten Mal. Und vielleicht, wenn du ihm eigentlich folgst, aber dann in der Situation es dir doch anders überlegst, viele kleine, immer wieder. Leben mit Jesus ist Nachfolge. Das heißt Orientierung und Richtung von dem bekommen, der den Durchblick hat. Ihm vertrauensvoll folgen, egal ob ich alle Infos habe. Es heißt Herausforderungen angehen können, wenn ich weiß, dass er das von mir will. Wenn ich mich auch täglich in Meinungen, Möglichkeiten und Ideen verirre, finde ich bei ihm das, was ich brauche. Diese täglichen kleinen Wenden stehen offen, weil Jesus schon vorangegangen ist. Saulus' Wende ist auf manche Weisen etwas ganz Besonderes. Wir dürfen nicht erwarten, dass es immer taghell wird und eine Stimme vom Himmel redet. Was wir aber erwarten dürfen, ist auf irgendeine Weise mit Jesus konfrontiert zu sein und seiner Frage, ob wir ihm vertrauen und mit ihm leben wollen. Und wir werden dann auf irgendeine Weise antworten. Man kann nicht kommunizieren, darauf antworten. Man muss sich dazu verhalten und wir werden auf eine Weise darauf antworten. Wer seine Schuld eingesteht und anerkennt, dass er Jesus braucht, um mit Gott ins Reine zu kommen und ihm sein Leben zur Verfügung stellt, wie Saulus. Wer also an ihn glaubt, der wird einfach dadurch die größte und beste Wende seines Lebens erleben. Vielleicht bist du auf der Suche nach Gott, vielleicht schon mit ihm unterwegs, vielleicht suchst du aber auch gar nicht, sondern machst du dein Ding. Das hat Saulus auch getan. Er hat Jesus ganz sicher nicht gesucht. Und es fängt tatsächlich auch nicht bei dir an. Nicht bei Saulus, nicht bei dir. Wir fangen nicht an, Gott zu suchen, bevor nicht Gott kommt und uns sucht. Saulus hat sich nicht für Jesus entschieden. Gott hat sich über ihn erbarmt, über sein hasserfülltes Leben. Jesus hat sich für ihn entschieden und in sein Leben eingegriffen. Und dann konnte Saulus sich dazu verhalten. Und Jesus fragt Saulus: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er fragt ihn persönlich und redet ihn mit Namen an, weil er ihn ganz genau kennt. Und er fragt ihn, weil Saulus für sein Handeln verantwortlich ist: Warum machst du das? Er appelliert an Verstand und Gewissen und nimmt ihn ernst. Wir dürfen erwarten, dass Jesus uns persönlich bereits kennt, dass er an uns interessiert ist und uns persönlich anredet. Und welche Frage würde er dir stellen? Warum ignorierst du mich? Oder warum bist du mein Feind? Warum erhoffst du dir von einem Leben ohne mich mehr als von einem Leben mit mir? Hast du dich verlaufen, Christian? Warum denkst du, du müsstest mich beeindrucken? Willst du mir wieder folgen? Jesus fragt dich ganz persönlich: Was antwortest du? Wir stehen ja am Beginn eines neuen Jahres und viele Leute nehmen sich Dinge vor, die gleich bleiben sollen, weil alles super ist, oder andere, die sich verändern sollen. Mehr Sport, weniger Essen, eine Tasse zum Gottesdienst mitbringen, gesünder leben, Fokus auf die wichtigen Dinge. Der Vorsatz von Saulus war, alle Christen ausrotten. Was nicht auf seiner Liste stand, war, Jesus zu begegnen. Wäre das was für deine Liste? Ich habe zum Abschluss noch eine kleine Challenge für euch. Frag mal nach dem Gottesdienst eine Person, was die größte Wende in ihrem Leben war. Das größte Umdenken, Veränderung. Und dann, wie es dazu gekommen ist. Was seitdem anders ist. Das fände ich extrem spannend, das zu hören. Nehmt euch mal Zeit, darüber zu reden, vielleicht 15 Minuten. Das ist, glaube ich, gut investierte Zeit. Und jetzt möchte ich Gott noch danken für das, was er im Leben von Saulus getan hat, von dem so viele andere Menschen und auch in unserem Leben möglich ist. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du das hier getan hast. Dass du eingegriffen hast, dass du Saulus ausgebremst hast. Und ich danke dir für all das, was dadurch passiert ist. Ich danke dir, dass das nicht eine einmalige Sache war, sondern dass du das durch die Jahrhunderte und Jahrtausende immer wieder getan hast. Menschen geholfen hast, dich zu erkennen, mit dir konfrontiert hast und dass das das Beste in ihrem Leben war, was sie so gesagt haben. Ich danke dir, dass das auch in unserem Leben möglich ist und in vielen von uns schon passiert ist. Ich bitte dich, dass das immer weiter passiert, dass noch mehr Menschen in Potsdam sowas erleben. Und ich danke dir, dass das dein Wille ist, weil es das Beste ist, was uns passieren kann, zu dir umzukehren. Hilf uns, das einzusehen. Amen.